Grüße, Freunde des Rennsports. Herzlich willkommen im E-Pod von eFormel.de, dem Insider-Podcast aus der Welt des elektrischen Motorsports. In der Gerüchteküche der Formel E wird es heiß. Dank einem Brief von einigen niederländischen Ministerien verdichten sich die Anzeichen auf einen E-Prix in Eindhoven. In Rom legt man sich indessen einen Plan zurecht, um das Rennen trotz Lockdown im April auszutragen. Und in der Extreme E bereitet man sich auf den Wüsten-Ex-Prix in Saudi-Arabien vor. Um das und mehr geht es in dieser Episode. Mein Name ist Tobi Blum. Viel Spaß beim Hören! Ach, Tobi, schön, dass du dabei bist. Du musst mich heute so ein bisschen durch die Episode ziehen, habe ich das Gefühl. Hinter mir liegt eine richtig lange Woche. Erstmal, hallo, guten Abend.
Einen wunderschönen guten Abend, lieber Tobi.
Ich bin nämlich gerade am Umziehen und mich erinnert Umziehen und Podcast machen immer daran an die eine Szene, in der Timo aus seinem Kleiderschrank einen Podcast aufgenommen hat. Ganz so schlimm ist es bei mir nicht, aber wenn ich mich hier jetzt mal so umgucke, es wird langsam leer in meinem Arbeitsbereich hier. Die Regale sind schon ausgeräumt, steht kein Ordner mehr drin, alle Formel-E-Notizbücher sind auch schon in der neuen Wohnung. Das heißt, ich muss jetzt alles aus dem Kopf machen. Nein, Quatsch, wir haben natürlich eine Menge Episodennotizen aufgeschrieben und durch die hangeln wir uns wie immer, denn es ist mal zumindest ein bisschen was Nennenswertes passiert. Die letzten zwei Episoden waren dann doch ein bisschen nachrichtenarm, oder?
Ja, definitiv. Aber es geht jetzt weiter. Wir haben dann doch das ein oder andere Thema, über das es sich durchaus zu sprechen lohnt, finde ich.
Na dann, fassen wir nochmal die Nachrichten der vergangenen Woche zusammen. Und das machen wir wie immer in unserem Newsüberblick.
Thema Politik. Die Stiftung Formula Eindhoven erhält die Unterstützung von vier niederländischen Ministerien.
Thema Corona. Die Formel E hält trotz des kompletten Lockdowns in der Region Latium am Rom-E-Prix fest.
Und Thema Fußball. Oliver Rowland fährt mit der Damenmannschaft von Manchester United im Simulator.
Zu meinen allerliebsten Themen im E-Pod gehört die Frage nach den neuen Städten. Wir haben so häufig schon darüber diskutiert. Wir haben ganze Episoden gefüllt mit Spekulatius darüber, wo die Formel E fahren könnte, wo sie fahren sollte, wo sie auf gar keinen Fall mal gastieren wird. Die Anzeichen verdichten sich, dass wir in gar nicht allzu ferner Zukunft eventuell einen niederländischen E-Prix bekommen. Wie kommt denn das zustande, Tobi?
Ja, Bestrebungen gibt es in den Niederlanden ja schon seit einiger Zeit, speziell in der Stadt Eindhoven. Und da hat die Stiftung, die sich für die Organisation eines E-Prix einsetzt, jetzt eine Pressemitteilung herausgegeben. Und zwar haben vier MinisterInnen am 10. März einen Brief an Jamie Riegel geschrieben, den Formel-E-CEO, dass sie ein Formel-E-Rennen in den Niederlanden oder genauer gesagt in Eindhoven unterstützen würden. Erstmal Eindhoven, mag vielleicht nicht jeder kennen, vielleicht mal gehört, ist auf jeden Fall eine Stadt im Südosten der Niederlande, hat mehr als 200.000 Einwohner und gilt als Zentrum der sogenannten Brainport-Region. Das ist ein Technologiezentrum im Süden der Niederlande, in dem Bereich leben etwas mehr als 750.000 Einwohner und Eindhoven hat auch die Technische Universität, die mit dazu gehört. Eindhoven selber ist gar nicht so weit weg, zumindest von mir, lieber Tobi. Und zwar sind es 30 Kilometer zur belgischen und 70 Kilometer zur deutschen Grenze, also relativ weit im Südosten der Niederlande. Und was interessant ist für die deutschen Formel-E-Fans, es sind weniger als 100 Kilometer zu mehreren Städten im Westen, zum Beispiel Kleve, Duisburg oder Mönchengladbach.
Das wäre ein Heimrennen für einige von unseren Hörerinnen und Hörern. Auch für mich in Mainz ist es, glaube ich, ein bisschen näher dran als der Berlin-E-Prix, falls denn der Eindhoven-E-Prix jemals zur Realität werden sollte. Wird also auch durchaus relevant sein für einige, die gerade die Podcast-App aufgemacht haben. Die Unterstützung wurde von diesen vier Ministerien zugesagt für 3 bis 5 Jahre. Ich weiß gar nicht, wo diese Zahl herkommt, aber das ist jedenfalls den Support, den die zusagen. Die würden dahinter stehen, wenn die Formel E für diesen Zeitraum in die Niederlande kommen würde. Jetzt muss man aber einschränkend dazu sagen, das war so eine der letzten Amtshandlungen von denen, nicht wahr?
Genau so sieht das aus. In den Niederlanden haben diese Woche am 17. März Neuwahlen stattgefunden und ja, der Brief war eine Woche vorher, also kann man so ziemlich als eine der letzten Amtshandlungen der MinisterInnen bezeichnen. Allerdings, was ich sehr, sehr interessant fand, dass in dem Schreiben bereits ein Termin für das erste Rennen genannt wurde, nämlich 2021. Also schon in diesem Jahr, vielleicht sogar noch in dieser Saison, also im Sommer, soll es losgehen mit einem Rennen in Eindhoven.
Das wär's ja. Also, puh, als Einsprung-Event vielleicht in dieser Saison, falls mal was ganz doll schief geht mit Corona? Oder wie stellen die sich das vor?
Ich denke nicht als Ersatztermin, sondern tatsächlich als regulär geplantes Rennen. Und da ist ja auch schon angekündigt worden, dass es einen zweiten Europa-Abschnitt geben soll, in dem auf jeden Fall der Berlin-Epri stattfinden wird. Und das wäre eine zusätzliche Location für einen zweiten Europa-Abschnitt.
Der Formel-E-Kalender geht ja momentan so weiter, dass das nächste Rennen das erste Mal in Europa sein soll. Und dann geht's über Italien, nach Spanien, Monaco, nach Marrakesch und dann nach Santiago. Und Santiago soll wohl den Auftakt von so einem kleinen Amerika-Abschnitt bilden, wobei auch niemand so wirklich weiß, wie dieser Amerika-Abschnitt aussehen wird. Mexico City natürlich immer ein Kandidat, aber auch da wütet die Coronavirus-Pandemie weiterhin. Also keine Ahnung, ob überhaupt der Chile-Epri stattfinden kann. Aber du hast recht, theoretisch könnte irgendwann im Rahmen von Berlin und London und so weiter, was ja dann noch anstehen soll im Sommer, Eindhoven realisiert werden. Ich find's ein bisschen kurzfristig, muss ich ehrlich sein. Üblicherweise gibt's ja so ein bisschen Vorlauf immerhin, bis so ein Formel-E-Rennen ansteht. Wobei, wenn ich jetzt zurückdenke, Diria damals 2018, da wurde das Rennen im Rahmen vom Berlin-Epri verkündet. Und der war so im Juni, Juli, glaube ich. Und ja, ein halbes Jahr danach, hat das Rennen stattgefunden. Also das könnte etwa mit dem Zeitrahmen von Eindhoven zusammenpassen. Jetzt, Ende März, hochgerechnet ein halbes Jahr, wäre irgendwann Ende September. Spätestens dann sollte die Saison aber vorbei sein, weil dann wollen sich ja alle, auch wenn sie keinen neuen Motor mehr entwickeln müssen, schon auf die nächste Saison vorbereiten. Also der Zeitrahmen ist relativ knapp bemessen, finde ich.
Ja, viel Spielraum hat man auf jeden Fall nicht. Aber ich sag mal, wenn da jetzt schon die Zusage der Regierung vorliegt, dass man das Ganze unterstützen will, glaube ich, sind die notwendigen Genehmigungen und so weiter relativ schnell erteilt. Und man ist auch vielleicht bei der Organisation auch schon relativ weit, was man bislang noch nicht öffentlich verkündet hat. Wir sind auf jeden Fall mal gespannt.
Tja, also, wenn ihr jetzt auch ein Eindhoven-Epri haben wollt, dann schreibt mal irgendwie einen Brief oder sowas nach London zur Formel E in Richtung Jamie Regal und sagt, hey, wir müssen immer so weit anreisen, das sind Stunden, die wir ausgeben an unserer kostbaren Zeit in der Bahn in Richtung Berlin. Lass mal einfach ein Eindhoven-Epri machen, ist eh viel näher dran für uns im ganz äußersten Westen von Deutschland. Und die Fans in Belgien und Holland werden sich sicherlich auch darüber freuen. Sicherlich nicht einspringen wird Eindhoven im April. Da ist ja schon bald das nächste Rennen angesetzt, der Epri in Rom. Und der könnte auch wackeln. Man könnte jetzt natürlich sagen, Eindhoven ist ja offenbar für kurzfristige Sachen gut zu haben. Aber so kurzfristig dürfte es dann doch nicht werden. Rom steht so ein bisschen auf der Kippe im Moment. Und wir reden jetzt über das Thema, ohne da wirklich Konkretes von der Formel E gehört zu haben. Wenn man sich nur den offiziellen Stand anschaut, dann soll ja weiterhin alles ganz klar nach dem Zeitplan laufen. Egal, ob jetzt Pandemie ist oder nicht. Am 10. April, das ist das aktuelle Datum für den Rom-Epri. Und zwar auch als Innenstadtrennen. Ursprünglich war ja angedacht, wobei es war offiziell war auch das nie angedacht, nach Vallelunga auszuweichen. 30 Kilometer außerhalb von Rom, da ist eine permanente Rennstrecke, die wird von DTM-Teams unter anderem genutzt. Ich glaube Abt, die jetzt in die DTM zurückkehren, haben da auch kürzlich getestet. Da hätte die Formel E eventuell hin ausweichen können. Dann gab es relativ überraschend im Februar die Vorstellung der neuen Streckenführung im EUR-Bezirk, tatsächlich ein Innenstadtrennen, mit einer durchaus sehenswerten Strecke, die ist einen halben Kilometer länger. Und das war relativ überraschend, dass die Formel E weiterhin in der römischen Innenstadt gastieren soll. Jetzt gibt's allerdings das große Problem, dass auch in Italien die dritte Welle so langsam anrollt und das gesamte Land von Ministerpräsident Mario Draghi in der letzten Woche in den nächsten Lockdown gebracht wurde. Seit dem 15. März ist wieder alles wie vor einem Jahr so ungefähr. Das ist, man dreht sich so ein bisschen im Kreis, auch in Italien. Es gibt Schulen, die geschlossen sind und Restaurants dürfen nicht aufmachen. Das Gleiche betrifft auch Bars. Überhaupt der Einzelhandel, der jetzt nicht unbedingt lebensnotwendig ist, muss zubleiben. Anders als bei dem Shutdown in Deutschland darf man auch die Haustür nicht verlassen ohne einen triftigen Grund. Also es gibt auch tatsächliche Ausgangsbeschränkungen und man muss sich immer so ein PDF ausdrucken und draufschreiben, falls man von der Polizei oder so angesprochen wird, hallo, ich bin gerade auf dem Weg zum Arzt oder zum Supermarkt oder wohin auch immer, ich habe einen triftigen Grund jedenfalls. Es ist ein relativ harter Lockdown und die Italiener nennen das die rote Zone. Und diese rote Zone, das ist die höchste Stufe auf der Lockdown-Skala Italiens. Da gibt's noch die orangene und die weiße ist dann alles frei. Und das gesamte Land ist momentan eine rote Zone, mit Ausnahme der Region Sardinien. Die haben noch ein bisschen mehr Freiraum. Aber Rom liegt in der Region Latium und diese Region ist rote Zone. Der Lockdown soll jetzt andauern bis zum 6. April. Und das ist mal ganz kurz vor knapp für die Formel E. Die will nämlich nur 4 Tage später ihr Rennen in Rom abhalten. Das Ganze soll ein Geisterrennen werden. Das ist keine große Überraschung. Ohne Fans auf den Tribünen. Es sollen überhaupt gar keine Tribünen eigentlich geben. Und am 10. April das Formel E-Rennen. 4 Tage noch Lockdown-Ende. Tobi, das wirkt, da muss man keine Biologie für studiert haben und Medizin auch nicht. Das ist ein bisschen wenig Spielraum, finde ich.
Das ist, ja, 4 Tage nach einem jetzt angekündigten Lockdown ist natürlich sehr, sehr wenig Spielraum. Auf der anderen Seite, man weiß natürlich nicht, inwieweit die Regeln das zulassen könnten, das Rennen trotz des Lockdowns durchzuführen. Natürlich, von Zuschauern brauchen wir jetzt an der Stelle jetzt gar nicht reden. Ja, aber wir hatten das ja beispielsweise in Berlin in der vergangenen Saison ja auch, dass da trotz Einschränkungen, die es gegeben hat, der Berlin E-Prix mit den 6 Rennen in 9 Tagen stattfinden konnte. Und ich habe die Hoffnung, dass das auch in Rom in vielleicht einer ähnlichen Form möglich ist, wenn halt entsprechende Maßnahmen von allen Betroffenen, von allen Mitarbeitern, sowohl der Teams als auch der Rennorganisation, Streckenposten und so weiter, alles eingehalten werden. Aber dazu ist bislang noch nicht wirklich etwas kommuniziert worden. Und wir warten quasi täglich darauf, dass von Seiten der Formel E diesbezüglich eine Reaktion und oder eine Stellungnahme kommt.
Es hat so ein bisschen was von russisch Roulette. Also entweder läuft alles ideal für die Formel E und dieser Zeitplan passt ja wirklich perfekt. Also wenn man bedenkt, dass das Fahrerlager einige Tage vor dem 10. April anreisen wird, die werden etwa so zum 6. April, das ist der Dienstag nach dem Ostermontag, da werden die anreisen. Das passt ja perfekt. Das ist ja der 7. April. Da ist dann kein Lockdown mehr nach aktuellem Stand. Aber es ist halt wirklich sehr, sehr knapp bemessen. Trotz allem wird die Strecke in Rom aufgebaut. Das ist der neueste Stand. Seit dem 20. März gelten da die ersten Parkverbotszonen. Da kann man sich im Internet, gibt's eine tolle interaktive Karte, die kann ich auch mal hier in die Kapitelmarke einbauen, wo man dann sehen kann, welche Straßen momentan gesperrt werden. Und das wird jetzt in mehreren Phasen immer dichter zugestellt. Jetzt sind momentan eben ist die Boxengasse dran und so ein bisschen Infrastruktur im Innenbereich der Strecke. Und in den nächsten Tagen und Wochen sollen dann die anderen Bauabschnitte kommen, wo dann auch die Barrieren und die Fangzäune folgen und so weiter. Also das finde ich relativ überraschend. In Rom läuft momentan alles auf dieses Rennen zu, das eventuell aber kurzfristig abgesagt werden könnte. Tobi hat das gerade schon ganz richtig gesagt. Trotz Lockdown könnte ja eventuell die Formel E dort fahren. Die Serie selbst argumentiert mit Hoffnung und Optimismus zu verbreiten. Sport soll ja auch immer so eine Unterhaltungsfunktion haben und die Leute vielleicht ein bisschen, die Moral ein bisschen nach oben halten in der schweren Lockdown-Zeit. Ich bin mir nur nicht ganz sicher, ob das so der richtige Weg ist. Denn wenn ich allein an Deutschland denke und die Diskussion über die Bundesliga im Jahr 2020, da war schon oftmals auch die Freude, oh, wir haben immerhin am Wochenende was zu gucken. Aber es gab auch viele Kommentatoren, die gesagt haben, naja, das ist so ein bisschen die Sonderbehandlung des Sports. Alle anderen sind am Leiden und können sich nur zu Hause einbauen, haben keine Einnahmen, keine wirtschaftliche Perspektive mehr. Und die können ihre ganzen Privilegien hier nutzen und eine Sportveranstaltung abhalten. Was glaubst du in Richtung Moral? Wäre das eine gute Idee? Kann man die Moral der Römer aufbauen mit einem Formel-E-Rennen oder zerstört man die Moral der Römer mit einem Formel-E-Rennen eher?
Oh, das ist jetzt aber rein spekulativ. Ich persönlich glaube, dass es ist ja okay, ich hole mal ein bisschen.
Das ist das Problem. Wie man es macht, macht man es falsch, ne?
Genau so sehe ich das auch. Und wie gesagt, ich glaube nicht, dass der Rückhalt, den das Formel-E-Rennen in der Bevölkerung Roms besitzt, ja, so groß genug ist, dass das einen positiven Einfluss haben würde. Ganz besonders, wenn der Lockdown verlängert werden sollte, glaube ich, dass da die negativen Stimmen überwiegen würden. Gut, jetzt fahren da keine roten Autos mit, die ein springendes Pferd drauf haben. Dann wäre es vielleicht noch mal was anderes, ja, weil man da die Italiener mit ihrem Nationalstolz argumentieren könnten. Daher, es ist durchaus nicht ganz ungefährlich, gerade was die Stimmung angeht, so ein Event in der Stadt halt auch durchzuziehen. Und ich würde ganz ehrlich an der Stelle nicht mit den Entscheidern, mit den Verantwortlichen tauschen wollen.
Ja, es ist wirklich ein Drahtseilakt, ein bisschen russisch Roulette. Ich glaube, alle freuen sich sehr darauf, dass dieses Tetris-Spiel mit dem Kalender irgendwann aufhört und man sich solche Gedanken nicht mehr machen muss. Halten wir also fest, wir gucken weiterhin drauf, was beim Formel-E-Rennen in Rom passiert. Da erwarten wir in der nächsten Woche oder den nächsten zwei, spätestens drei Wochen, dann wäre es vielleicht schon ein bisschen spät, dann ist nämlich kurz vor Ypres, irgendein Statement von der Formel-E. Momentan, aber alles planmäßig und momentan beginnt der Streckenaufbau in Rom. Und momentan soll das Rennen wie geplant stattfinden. Mit genauso großen Schritten wie die Formel E auf ihren E-Prix in Italien zuschreitet, schreitet die Formel E-Schwesterserie Extreme E auf ihr erstes Rennen in Saudi-Arabien zu. Es ist nicht nur das erste Rennen der Saison, sondern auch das erste Rennen der ersten Saison. Das Debütrennen, die Jungfernfahrt. Die Auftaktveranstaltung der Extreme E und wir machen große Schritte auf Al-Ula zu. Die St. Helena ist schon da, das Schiff ist in Jeddah gelandet vor einigen Tagen und die Autos sind seitdem auf dem Weg in Richtung Charan, das Landschaftsschutzgebiet nahe Al-Ula, wo dann das Extreme E-Rennen stattfinden soll. Und ich finde, das ist anders genug, mal so ein bisschen die Extreme-E-Nachrichten der letzten Wochen zusammenzukehren. Denn es ist ja eine ganze Menge passiert. Unter anderem mit deutscher Prominenz. Wir haben Timo Scheider und Jutta Kleinschmidt beispielsweise als FahrerInnen bestätigt bekommen. Die sind einerseits als beratende Person jetzt bei der Meisterschaft dabei und geben Input zum Beispiel bei der Streckenführung. Stehen allen Teams allerdings auch als ErsatzfahrerInnen zur Verfügung. Das ist was Neues, finde ich. In der Formel E gab es sowas noch nicht. Die Extreme E nennt das Championship Driver. Tobi, in welchem Szenario könnten denn Timo Scheider und Jutta Kleinschmidt so zum Einsatz kommen?
Es gibt diverse Möglichkeiten, zum Beispiel wenn ein Fahrer ausfallen oder eine Fahrerin ausfallen sollte, sei es jetzt wegen einer Verletzung, sei es jetzt möglicherweise wegen eines nicht negativen Corona-Tests, dann steht Timo Scheider als männlicher und Jutta Kleinschmidt als weiblicher Ersatzfahrer zur Verfügung. Hintergrund ist natürlich der, dadurch, dass die Rennen an total abgelegenen Orten stattfinden, nehmen die Teams auch nur so viel Personal mit wie unbedingt möglich und Ersatzpiloten sind da einfach nicht vorgesehen. Was man jetzt machen würde, wenn zwei der männlichen Piloten einen positiven Test haben, und deshalb nicht teilnehmen könnten, weiß ich jetzt auch nicht, wenn ich ganz ehrlich bin. Ja, aber auf jeden Fall vorgesehen ist, dass Timo Scheider und Jutta Kleinschmidt im Falle eines Falles als Ersatz für alle Teams zur Verfügung stehen.
Das ist allerdings nur die eine Neuigkeit von vielen aus der Extreme E. Wir haben heute Vormittag einen Artikel veröffentlicht auf unserer Webseite eformel.de, der von dir verfasst wurde, Tobi. Und da geht's eine Menge um das Regelwerk. Da gab's nämlich eine Menge Last-Minute-Anpassungen. Fass doch mal für uns bitte zusammen. Was hat sich getan im Vergleich zu dem Regelwerk, das ursprünglich vorgestellt wurde im letzten Jahr?
Okay, da muss ich ein bisschen ausholen. Das Regelwerk letztes Jahr wurde ja veröffentlicht, als davon gesprochen wurde, dass es nur 8 Teams gibt, die teilnehmen. Deshalb hat man Qualifying-Rennen mit jeweils 4 Teilnehmern gehabt und dadurch ein Qualifying-Ergebnis zusammengestellt. Jetzt ist es so, dass insgesamt 9 Teams dabei sind. Relativ überraschend haben ja Lewis Hamilton und Jenson Button noch neue Teams verkündet. Hispano Suiza ist als neues Team mit dabei. Auf der anderen Seite sind Techita und HWR natürlich ausgestiegen oder treten nicht an. Wie gesagt, Quintessenz ist, wir haben jetzt 9 statt 8 Teams und das passt nicht mehr mit dem Regelwerk, wie es vorher bekannt gegeben wurde. Man hat außerdem auch die Punkteverteilung ein bisschen angepasst. Jetzt würden tatsächlich die ersten 10 Teams Punkte bekommen fürs Rennen, auch wenn man tatsächlich nur 9 Teilnehmer hat.
Punkte für alle.
Genau, Punkte für alle, egal wie gut oder nicht gut man dann halt abschließt. Kann man jetzt so oder so sehen. Auf jeden Fall, es bleibt so, wie bislang auch kommuniziert wurde. Die ersten Punkte werden schon samstags vergeben, wenn das Qualifying stattfindet. Dann, das Qualifying besteht aus 2 Rennen. Jeweils einmal 4 und einmal 5 Fahrzeuge treten dann gegeneinander an. Und werden die Gruppen durchgemischt. Dann tritt man nochmal an und die Zeiten werden zusammengezählt. Und dann hat man das Ergebnis des Qualifyings und hier auch schon die ersten Punkte, die vergeben werden. Ursprünglich war angedacht, die ersten 3 bekommen dann 3, 2 beziehungsweise 1 Punkt. Jetzt ist es so, man nimmt die ersten 4 und vergibt 4, 3, 2, 1 Punkte. Heißt bei 2 Qualifying-Rennen, dass 8 Punkte schon vergeben werden am Samstag. Zusätzlich zu den 25, die man für den Rennsieg am Sonntag erhalten könnte, wären das 33 Punkte, die sowohl das Team als auch beide Fahrer erhalten können. Die Punktevergabe im Rennen ist dabei etwas anders als in der Formel E oder in anderen 4er-Rennserien. Zwar kriegt der erste 25 Punkte, aber der zweite Platz ist doch deutlich niedriger bewertet mit nur noch 15 Punkten anstelle von 18, wie man es kennt. Und der dritte Platz gibt auch nur 10 Punkte im Vergleich zu 15, ist auch wieder deutlich weniger. Hat natürlich den Hintergrund, wenn jemand das Rennen gewinnt, soll er auch als Sieger aus dem Rennwochenende rausgehen. Und wenn ein Team jedoch beide Qualifyings gewinnt und dann im Rennen Zweiter wird, das sind schon verdammt viele Punkte, die man dann Samstag schon gesammelt hat. Damit soll man nicht den Sieger des Rennens überflügeln können. Lange Rede, kurzer Sinn. Das Rennen ist die wichtigste Session am Rennwochenende und gibt auch die meisten Punkte. Und wer als Sieger aus dem Rennen hervorgeht, der nimmt die meisten Punkte mit nach Hause.
Das war eine Menge Zahlen. Wer sich die Zahlen nochmal angucken möchte, so in Schriftform, der kann in der aktuellen Kapitelmarke, ähnlich wie gerade eben bei der Rom-Geschichte, einfach auf den Link klicken. Schaut euch in der Podcast-App an, welches Kapitel gerade läuft, und dann drückt ihr auf den Link, der da hinterlegt ist. So kommt ihr zu dem Artikel von Tobi und so kommt ihr auch zur Punkteübersicht von Tobi. Die nächste Regelanpassung, die wir heute nicht außer Acht lassen wollen, ist der Hyperdrive. Da war ja am Anfang geplant, dass die Extreme E, guck mal, jetzt komme ich hier schon mit ganzen Elektroserien durcheinander, extra Punkte und extra Leistung vergibt für weite Sprünge. Jetzt musst du nochmal erklären, was war die ursprüngliche Idee und was ist daraus jetzt geworden?
Genau, die ursprüngliche Idee war, dass ein Sprung stattfindet und dass die Rennserie hingeht und misst, wie weit die Sprünge gewesen sind. Und für die zweite Runde dann dem Fahrerduo, was den weitesten Sprung hingelegt hat, ein bisschen Zusatzleistung gibt, so ähnlich wie den Fanboost in der Formel E. So war die ursprüngliche Planung, von dem ist man jetzt aber abgerückt. Stattdessen gibt es jetzt für jedes Team einen Leistungsschub, der in jeder Runde eingesetzt werden kann. Es bleibt ja so, es werden zwei Runden gefahren in jedem Rennen. Eine Runde wird der männliche Fahrer hinter dem Steuer sitzen, eine Runde die weibliche Fahrerin. Wer zuerst an den Start geht, ist den Teams selbst überlassen. Wichtig zu wissen ist, jeder Pilot des Teams bekommt den Leistungsschub und kann ihn an einer Stelle auf seiner Runde einsetzen und auf die Art und Weise dann dafür sorgen, dass er einen Vorteil hat und entweder einen Angriff abwehren kann oder einen Angriff auf einen Konkurrenten durchführen kann, dank Mehrleistung.
Und wenn ihr, liebe HörerInnen, jetzt noch ganz viele Fragezeichen über euren Köpfen habt und die Augenbrauen bis ganz an den Haaransatz hochgezogen habt, weil ihr gar nicht wisst, was die Extreme E eigentlich ist, frohe Kunde! Nächste Woche an dieser Stelle hier im E-Pod-Feed einfach mal eine Vorschau und einfach mal eine Erklärung zur Extreme E, denn es sind nur noch 2 Wochen. Dann geht es in Al-Ula los. Dann soll das erste Extreme E-Event, der Desert Express, stattfinden. Und vorher machen wir im E-Pod natürlich noch einmal eine große Vorschau auf das, was uns in der Extreme E erwartet. Jetzt aber mal zurück zur Formel E. Da gibt es ja noch eine Menge Nebengeschichten. Und alle Nebengeschichten fassen wir zusammen in Tobis Teleskop. Und das ist deine Rubrik, Tobi Wirtz. Ab geht's. Die E-Pod-Serie mit den besten Nebengeschichten aus der Formel E.
Heute werfen wir im Teleskop einen Blick auf Nissan E-Dams-Pilot Oliver Rowland. Der ließ nämlich die Fußballerinnen von Manchester City im Formel E-Rennsimulator fahren. 9 Spielerinnen durften sich hier, gecoacht von Rowland, auf der Strecke miteinander messen. Gewinnerin wurde übrigens die 26-jährige kanadische Nationalspielerin Janine Becky.
Wie würdest du dich im Simulator anstellen, Tobi? Wir haben so oft über Simracing und E-Sports geredet und FE Accelerate und Race at Home Challenge und all sowas. Wie würdest du dich anstellen?
Ich glaube, bei weitem nicht so gut. Ich kann mal kurz aus dem Nähkästchen plaudern. Also vor vielen, vielen Jahren, als die Rennsimulationen aufkamen, habe ich festgestellt, als ich mit meinem jüngeren Bruder öfters mal gefahren bin, dass ich definitiv der bessere Renningenieur als Fahrer bin. Ich durfte immer die Abstimmungen basteln und mein Bruder fuhr dann damit die schnellen Runden.
Schön. Ich weiß nur, das einzige Mal, dass wir zwei gegeneinander gefahren sind, das war am Nürburgring im Truck-Simulator. Das war schön. Das war schön. Im Ringwerk. Ach.
Ja, das war auch schön. Aber man muss sich sehr dran gewöhnen, dass die Trucks doch einen etwas längeren Bremsweg haben, als man das von anderen Fahrzeugen kennt.
In jeder E-Pod-Folge gibt es ein Formel-E-Quiz. Grid-Dummies nennen wir das Ganze. Dafür haben Tobi und ich jeweils 3 Fragen vorbereitet. Die stellen wir uns jetzt gegenseitig, raten mit so ein bisschen Stammtischwissen und ihr dürft gerne mitraten und mal schauen, wie viele Punkte wir alle gemeinsam sammeln. Ich würde vorschlagen, du darfst heute den Anfang machen, du darfst vorlegen mit deiner ersten Frage und ich mit meiner ersten Antwort.
Okay, meine erste Frage. Der Rom-E-Prix steht vor der Tür. Einen Piloten mit Heimvorteil werden wir jedoch nicht sehen, da seit Luca Filippi kein Italiener mehr in einem Formel-E-Cockpit sitzt. Welche anderen italienischen Fahrer starteten denn zu einem Rennen in der Elektrorennserie?
Ei, das ist eine gute Frage. Mir fallen 2 ganz schnell ein. Das sind die beiden Trulli... Die 3. Mir fallen 3 ganz schnell ein. Nämlich alle Trulli-Fahrer. Bis auf Salvador Duran. Das waren Jano Trulli, das waren Michela Ciruti und das war Vito Antonio Liuzzi. Und jetzt muss ich ernsthaft überlegen, wer noch Italiener ist. Lucas Di Grassi könnte man natürlich sagen, der gerne den Fakt irgendwie in den sozialen Netzwerken teilt, dass er mal so einen Gentest gemacht hat und da drin steht, du bist 95% Italiener. Aber der hat eine brasilianische Startlizenz, deswegen wäre es nicht richtig, den zu den Italienern zu zählen, trotz seines Nachnamens. Ich muss ehrlich sein, mir fallen kaum andere Italiener mehr ein in der Formel E als die drei genannten. War denn noch in den ersten zwei, drei Saisons jemand dabei? Es waren eine Menge Franzosen immer am Start. Aber Italiener, ich komme nicht auf mehr. Jetzt so beim ersten Mal nachdenken.
Okay, also ist das deine Antwort?
Ja.
Liuzzi,
genau.
Cerutti und Trulli. Mhm. Dann hast du schon mal einen Punkt, denn die Antwort ist vollkommen richtig.
Oh, cool. Sehr schön. Da hätte jetzt auch genauso gut sein können, dass ich einen komplett vergessen habe und mir gleich in den Allerwertesten beiß. Aber ist ja alles gut gegangen. Meine erste Wunderbar. Frage für dich, die geht um eine Elektroserie, die nicht die Formel E ist. Es geht um die RX2E. Da geht's voran. Das ist eine Elektroserie, die dann im Rahmen der Rallycross-WM ausgetragen werden soll. Die debütiert bald unter anderem im Rahmen des Race of Champions. Und zwar ganz spektakulär mit einem Rennen auf der zugefrorenen schwedischen Ostsee. Jetzt gab's da schon einen ersten Test in der Region. Und wir haben auch einen Artikel dazu veröffentlicht. Kannst du mir denn zwei von den drei Fahrern nennen, die bei dieser Promofahrt teilgenommen haben?
Oh. Ich glaube, Johann Christoffersen war dabei. Rallycross-Weltmeister. Ja, jetzt gerate ich ein wenig ins Schwimmen. Also drei sind es gewesen, hast du gesagt.
Genau, drei sind es gewesen. Einen hast du schon. Oh, also, das kann ich ja schon mal verraten. Christoffersen ist
es. Also ich meine, es wären drei Skandinavier gewesen. Aber ich habe keine Ahnung, wer die anderen beiden. Also Ekström war es nicht, definitiv. Aber wer die anderen beiden sind, ich habe keine Ahnung.
Jetzt kannst du natürlich auch irgendeinen skandinavischen Namen raten, so wie Thomas Schmidt oder sowas. Der Thomas Schmidt ist Skandinavien, so einen Namen brauchst du.
Ich hätte jetzt versucht, irgendeinen mir bekannten Rallye-Piloten zu nennen, weil da die Wahrscheinlichkeit relativ hoch ist, dass tatsächlich jemand von denen gefahren sind, aber ja, komm. Habe keine Ahnung. Ich sage Petter Solberg, komm.
Ja, gut geraten, aber nicht ganz richtig. Eriksson heißt er. Kevin Eriksson ist dabei gewesen. Der ist auch Rallycross-Weltmeisterschaftsfahrer. Ein Schwede. Und es war auch noch ein anderer Schwede dabei, nämlich Anton Marklund.
Okay, schade.
Tut mir leid, kein Punkt.
Okay, da kommt meine nächste Frage. Tobi, heute ist der 21. März. Weißt du, was dieser Tag bedeutet?
Nein, es ist Sonntag. Das ist immer ein guter Tag.
Das war jetzt natürlich nicht meine Frage, sondern heute ist der Tag, an dem Ayrton Senna 61 Jahre alt geworden wäre.
Ah, das habe ich gesehen, ja.
Sein Neffe Bruno ist aber doch tatsächlich mal in der Formel E gefahren. Zwei Saisons für Mahindra, wenn du dich erinnerst. Mhm. Was war denn bitte das beste Ergebnis von jemandem mit dem Namen Senna in der Formel E? Und wo wurde es erzielt?
Also der war mal auf dem Podium. Zusammen mit Prost, glaube ich. Das war ein schönes Bild bei den beiden. Und ich weiß die Saison leider nicht, aber ich glaube, Prost hat gewonnen und Senna war Dritter oder Zweiter. Irgendwo auf dem Podium muss er gewesen sein. Ich sage, es war in London 2016 und Senna wurde Dritter.
Ganz nah dran.
Er wurde Zweiter.
London 2016, das war das erste Rennen des Doubleheader-Finales und er wurde Zweiter.
Och, kannst du mir nicht einen halben Punkt geben?
Oh. Dann gebe ich dir einen halben Punkt, also 1,5 Punkte.
Ja. Oh, guck mal, man muss nur die Hundeaugen machen und dann gibt er einem halben Punkt. Sehr gut. Das merke ich mir fürs nächste Mal. Jetzt kommt deine Chance, hier nachzuziehen. Es geht ein bisschen um die schwarz-rot-goldene Fraktion. Wir haben ja in der Formel E Audi und BMW und Mercedes und Porsche und Schaeffler und Bosch und bei Mahindra auch noch ZF Friedrichshafen. Es kommt eine Menge Motorentechnologie aus Deutschland in der Formel E. Meine Frage ist eine mit Mahindra-Bezug. Welche Teile im Mahindra-Heck kommen denn von ZF?
Oh, ich glaube, das weiß ich. Das ist zum einen das Getriebe und zum anderen der Elektromotor.
Ja, das war zu einfach. Punkt für dich und zwar verdientermaßen.
Okay, dann hast du jetzt die Chance, deine Führung weiter auszubauen. Die Extreme E hat ja die Count Us In Challenge ins Leben gerufen. Fans sollen dazu ermutigt werden, ihren persönlichen Kohlendioxid-Fußabdruck zu reduzieren. Wie viele verschiedene Maßnahmen gibt es denn, die die Fans auf der Kampagnenseite, der Extreme E ergreifen können?
Oh, ich glaube, ich weiß es, aber auch nur, weil ich überlegt habe, dir diese Frage zu stellen und sie glücklicherweise nicht genommen habe, sonst hätten wir hier mal eine Doppelung gehabt. Das sind sehr coole Vorschläge, so mit weniger Fliegen und kann man sich auswählen und irgendwie ausdrucken und dann sich was vornehmen, mehr Fahrrad zu fahren oder den Stromanbieter zu wechseln und Ökostrom und dann ist immer schön aufgelistet nach, was einen besonders großen Effekt hat. Auch da gibt's einen Artikel bei uns auf eformel.de dazu. Ich meine, dass es 16 verschiedene Maßnahmen sind, zu denen man sich verschreiben kann.
Die Zahl 16 ist richtig.
Ja, das bedeutet noch einen Punkt. Und jetzt kommt deine dritte Frage. Es geht um Formel E Accelerate. Da geht es auch auf die Zielgerade. Da fand am letzten Donnerstag das inzwischen vorletzte Rennen statt. Der E-Sports-Meisterschaft mal wieder hat Erhan Jaljowski gewonnen, der damit als Meisterschaftsführende ins letzte Event geht, nach Rom. Da wurde in der vergangenen Woche die Strecke veröffentlicht von den Entwicklern von R-Factor 2. Das ist die Simulationsplattform, die Accelerate benutzt. Kurioserweise, und das ist jetzt eine Nebengeschichte, die nichts mit der Quizfrage zu tun hat, die alte Version aus 2019. Ich war sehr enttäuscht, muss ich ehrlich sagen, weil diese Version wird nie wieder genutzt werden in der Formel E, die sich ja für Rom extra ein neues Layout ausgedacht hat. Trotzdem das Accelerate-Finale auf der Streckenvariante aus 2019. Egal. Jetzt zurück zur Frage. Welcher Fahrer ist momentan der beste Deutsche? Und einen Bonus, halben Punkt kriegst du noch, wenn du mir sagen kannst, auf welcher Position er liegt.
Ja, Tobi, da muss ich dich leider enttäuschen, da ich in der vergangenen Woche schon die Ergebnisse und auch die Gesamtergebnisse übernommen habe, bin ich mir ziemlich sicher, dass es Marius Golombek für Porsche ist, auch wenn der jetzt in der ersten Schikane bei Electric Dogs eine etwas unliebsame Berührung hatte, die ihn dann doch weit zurückgeworfen hat. Ich glaube, er ist nach wie vor bester Deutscher und zwar mit Abstand. Das ist eine gute Frage. Er hat gar keine Punkte gesammelt. Er war Vierter vorher. Boah, ist jetzt einer vorbeigegangen an ihm? Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, er ist nach wie vor Vierter.
Damit kriegst du die Punkte. Glückwunsch! Marius Golombek ist Vierter in Accelerate. Und jetzt bin ich mir nicht sicher, wer führt, weil ich glaube, durch diesen halben Punkt ist wieder Gleichstand, ne?
Wenn du mir den halben Punkt dafür gibst, dann ist tatsächlich Gleichstand. Dann haben wir beide 2,5 von 3 Punkten.
Ja, na dann lass uns sagen, es ist Gleichstand. Und in meinem Kopf notiere ich mir, dass ich heute zum ersten Mal das Grid Dummies Quiz gewonnen habe. Eigentlich. Es ist noch nie vorgekommen, glaube ich.
Oh, doch, ist es.
Echt?
Es wäre schon das zweite Mal, ja.
Naja, die Quizfragen, wo du der Quizmaster warst. Die Schätzfragen damals mit Phil. Gut, egal. Wir sagen unentschieden 2,5 zu 2,5. Ich finde, das sollten wir uns brüderlich aufteilen, Tobi.
Können wir gerne tun.
Alles klar, na dann. 2,5 zu 2,5. Und schon ist die E-Pod-Folge an ihrem Ende angelangt. Das war doch mal eine schöne, knackige Episode. Voll mit interessanten Themen. Über Eindhoven und Rom haben wir geredet und ganz viel Extreme E. Und wie gesagt, nächste Woche gibt's hier noch mehr Extreme E mit der großen Vorschau auf das, was da was erwartet. In der Formel E auf Steroiden. Habe ich auch schon mal gelesen, die Überschrift. Vielleicht ist das sogar der Episodentitel nächste Woche. Hast du einen Vorschlag, wie wir die Folge heute nennen können?
Nee, leider nicht.
Da muss ich noch kreativ werden jetzt gleich im Schnitt. Aber vielleicht fällt mir noch was ein. Irgendeinen Namen wird sie wohl bekommen. Danke fürs Dabeisein, Tobi.
Immer gerne doch.
Hast du jetzt noch was vor am Samstagabend?
Nö.
Okay.
Entspannen und morgen dann in die Arbeitswoche starten.
Ach, jede Woche das Gleiche. Aber so ist das im Leben halt. Na gut, dann wünsche ich dir einen schönen Abend, allen HörerInnen noch einen schönen Resttag, wann auch immer ihr es hört, und einen guten Start in die Woche. Wir hören uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, macht's gut, tschüss und ciao, ciao.
Ciao.